Guten Morgen miteinander. Morgen. Vielen Dank für die Einladung, hierher zu kommen. Es ist ja immer wieder ein Risiko, wenn man so einen Wanderprediger einlädt. Ich weiss nicht, ob er die Gemeinden durcheinander bringt, was nach ein halbes Jahr braucht, um das wieder aufzuräumen. Ich hoffe, es ist heute nicht so. Wenn ich so umschaue, ich bin, glaube ich, schon länger im Limmertal, treibe ich mich um, als ihr da existiert, dann habe ich immer so New Life. Habe ich im Kopf so eine heisse, wilde Jugendbewegung. Aber wenn ich umschaue, sehe ich, auch ist es auch nicht anders gegangen als mir. Ich bin für AVC da und ich berichte gerne ein bisschen aus unserer Arbeit und versuche das auch in Bezug zu euch zu setzen. Ich stelle AVC kurz vor mit einem Clip. Als AVC sind wir engagiert in den Ländern, die mittelgrau sind. Ihr seht, ziemlich weit umeinander. Über 60 Länder initiieren wir Projekte oder unterstützen wir Projekte. Hier haben wir das Team von AVC, eine relativ kleine Truppe, aber es ist eine grosse Arbeit, die hier gemacht wird. Und da ist einer von diesem Team, das bin ich. Mein Werdegang ist über Hochbauzeichner zu Einsatz in die Mission in Peru, dann Kunstgewerbeschule, Werklehrerausbildung, dann in Gemeindearbeit gerutscht, Bibelschule gemacht und dann bin ich Pastor geworden. Und vor 1992 haben wir dann das Dietike als Team haben wir dort eine Gemeinde gegründet und dann bin ich 15 Jahre lang dort Pastor gewesen. Und dann hat mich meine Vergangenheit wieder eingeholt, Mission und das Gestalterische. Und dann bin ich zu AVC und bei AVC kann ich das alles voll leben. Berufung, Beruf und Hobby als in einem. Theoretisch wäre ich pensioniert, aber ich rüttle voll weiter. Ich bin begeistert in dieser Arbeit. Ich bin viel mit der Kamera unterwegs im Ausland. Meine Aufgabe ist Reportage machen, Film produzieren und der Report zum Beispiel, einfach was mit Grafik und mit Texten zu tun hat. Und eben etwas vom Schönen ist am Sonntag Gemeinden besuchen und etwas von dem weitergeben, was ich im Ausland erlebe. Und mir ist wichtig, nicht einfach jetzt, es soll niemand depressiv rausgehen heute Morgen, weil wir es jetzt von den verfolgten Christen haben, sondern ich erlebe vieles, was betroffen macht, aber ich erlebe auch viel, was Gott macht und was aufstellt. Und heute Morgen sollen die aufgestellt raus. Das ist mein Anliegen. Du fragst dich vielleicht, was du kannst beitragen im Zusammenhang mit AVC. Wir haben ziemlich viele Filme auf der Webseite. Hier die informieren. Dann haben wir den Report. Da gerade einer mit so wilden Blösern da vom Südsudan drauf. Den kannst du bestellen, dann schicken wir dir den gerne alle zwei Monate zu. Und wenn du das Flair hast für Gebet, dann schicken wir dir gerne jede Woche ein Gebetsmail, wo du kannst voll poweren. Der Edgar gibt hier eine Liste rum, wo ihr euch eintragen könnt, Namen, Adresse, Mailadresse und dann nachkreuzeln über den Report alle zwei Monate wend und oder Gebetsmail. Und was man natürlich auch noch beitragen kann, ist, man kann ein Sparschwein opfern. Kuba Libre. Ich war etwa vor drei Jahren dort. Wenn man an Kuba denkt, aber denken wir an Fidel Castro, an Che Guevara. Die Männer denken vielleicht an Oldtimer, an Rum, an Zigarren. Frauen eher eben an karibische Strandferien, wenigstens meine. Und der Film nimmt ein paar von diesen Klischees auf, aber zeigt dann eben auch eine andere Realität in Kuba. Wenn ich den Film zusammenfasse, dann komme ich auf das Predigtthema heute, nämlich Zivil Courage. Die Welt scheint aus den Fugen zu ziehen. Die Medien schaffen es immer wieder, so einen Hype zu kreieren, wenn irgendwo Probleme auftreten. Der Greta-Hype zum Beispiel, obwohl Umweltprobleme sind da, aber da wird eine wahnsinnige Sache daraus gemacht. Unsere Bundespräsidentin hat gesagt, die Welt steht in Flammen. Und der Hiob hat schon Tausende von Jahren vorher hat er gesagt, mein Erlöser lebt, spricht auf dieser todgeweihten Erde das letzte Wort. Er hat sein persönliches Elend auf die ganze Welt übertragen. Wir haben Tendenz zum manchmal ein bisschen dramatisieren. Die Realität ist, dass die Welt schon immer gestört war. Schon die Sprösslinge von Adam und Eva, der eine hat den anderen zu Tod geschlagen. Christenverfolgung gibt es, seit es Christen gibt, 2000 Jahre. Kirchengeschichte ist eigentlich so ein blutrünstiges Machtgerangel oder dann sind es so unheilige Allianzen von Politik und Klerus und das alles im Namen Gottes. Wenn ich als eben von meiner Architekturvergangenheit her so eine Kathedrale war wie Notre Dame, dann bin ich fasziniert, dass so etwas gebaut werden kann. Gleichzeitig beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Hat Jesus das gemeint? Und dort, wo früher noch Ketzer verbrannt worden sind, da ist jetzt die Kirche halt selber abgebrannt. Christenverfolgung heute, man rechnet, dass über 200 Millionen Christen massivst verfolgt werden. In Indien, da eine Hausgemeinde. In Indien passiert Verfolgung vor allem durch den Mob von der Strasse, radikale Hinduisten. Und der Regierungschef von Indien ist eben auch ein radikaler Hinduist. Und das führt dann dorthin, dass die Christen angreifen, praktisch straffrei bleiben. Im Gegenteil, dann werden dann noch Christen beschuldigt und angeklagt. Ich war in Nepal, kurz nach dem Erdbeben. Die Frau ist vom Herz her eine Evangelistin. Die lebt hier in so einer provisorischen Unterkunft. Ihr Steinhaus ist zusammengefallen. Und die Frau hat es heute schwer, weil in Nepal seit dem Oktober 17 ist ein Verbot von Religionswechsel. Ein Verbot, den Glauben zu teilen. Androht werden Bussen bis 5 Jahre Haft. Und Bussen und bis 5 Jahre Haft. Und Bussen so über 700 Dollar. Und das ist für die Leute dort unbezahlbar. In Staaten mit kommunistischem Hintergrund ist es auch sehr dramatisch zum Teil noch in gewissen Ländern. China dreht massiv auf. Ich glaube, das größere Problem dort als der Coronavirus ist die Christenverfolgung dort, die in den letzten Jahren massiv zugelegt hat, inklusive flächendeckende Überwachung, wo es das Ziel ist von sämtlichen Einwohnern von China. Mit dem Punktsystem verbunden, je nach, also nach dem Parteimaßstab hat man dann Minus- oder Pluspunkte. Und je nachdem, wenn ich Minuspunkte habe dann, oder schlecht dran bin mit den Punkten, kann ich nicht mehr fliegen, kann nicht mehr Zug fahren und so weiter. Und ich kann mir ja vorstellen, dass Christen auch eher in diese Kategorie eingehen. Pastoren werden verfolgt, Kirchen werden abgerissen, und zwar grosse Kirchen werden abgerissen in China. Und in der Schweiz legen wir im Regierungschef den roten Teppich auslegen, aus wirtschaftlichen Gründen, wirtschaftlichen Interessen. In Europa war auch immer Verfolgung gewesen, und das bis heute. Ab 1700 nach Christus haben wir die sogenannte Aufklärung. Da hat man entdeckt, dass Gott eigentlich tot ist, dass es ihn gar nicht gibt. Von dort an hat der Verstand und nicht mehr der Klerus definiert, was richtig und falsch ist. Der Mensch ist zum Maßstab geworden. Dann sind so Ideologien aufgekommen wie der Kommunismus, die wollten die Welt verbessern. Und ihr wisst ja, wie es rausgekommen ist. Und dass, wenn Christen, die an der Bibel festhalten, verfolgt werden, das versteht sich, das ist normal. Christen, die gegen den Mainstream ankämpfen. Dann, letzte Jahrhundert, in der Mitte etwa, ist der grosse Frust gekommen, weil die Moderne versagt hat. Und die Zeitepoche bis heute nennt man Postmoderne. Eine Reaktion auf das Versagen der Moderne. Absolute Werte sind eliminiert worden. Moral ist relativ geworden. Es gibt kein richtig und falsch mehr. Es gibt folglich auch keine Sünde mehr heute. Und jede Religion ist super und okay. Jeder bastelt seine eigene. Stichwort, wo heute gross geschrieben ist, in fetten Lettern, ist Toleranz. Toleranz für alles außer für die Freikirchler. Die sind unter dem Sektenverdacht. Die sind verdächtig, weil sie von ihren Überzeugungen her eben gegen den Mainstream antreten. Christen werden abgelehnt wegen Intoleranz. In unserer Welt, und das kann ich euch sagen, es nimmt zu, braucht es Zivilcourage. Der Mut, zu Werten zu stehen, ohne Rücksicht auf Folgen. Denn das beste Beispiel ist Jesus. Mich fasziniert das, wie der konfrontativ war. Der hat auf die Pharisäer abgekackt, also verbal, aber der hat denen die Meinung gesagt. Der hat denen gesagt, was er denkt. Jesus ist ja gekommen, um Menschen aus der Religion zu befreien und sie ins Leben mit Gott hineinzuführen. Und es ist logisch, dass die Religiösen Widerstand gemacht haben. Sie haben ja ihre Freunde verloren durch Jesus. Er konnte hart auftreten, aber auch mit Weisheit, wo sie eine Ehebrecherin gebracht hat zu ihm, unverständlicherweise ohne den Mann, der dabei war. Haben sie die Frau angeklagt und haben gesagt, der Mose hat gesagt, wir sollen die steinigen. Was meinst du dazu? Jesus hat sich nicht aus der Fassung bringen lassen. Er ist so am Boden und hat ein bisschen in den Sand hineingekratzt. Nach der Zeit ist er aufgestanden und hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und einer nach dem anderen sind abgeschlichen, die Ankläger allen voran. Zivilcourage mit Weisheit, aber auch mit einer heiligen Militanz. Der Tempel hat er ausgeräumt mit Gewalt. Ihr habt auch den Pastor gesehen, die haben die stärksten Männer gesammelt und haben die Kirche wieder zurückgeholt. Oder eben auch, Jesus hat Zivilcourage gelebt in Unterordnung. Da sind Leute vom Tempel gekommen, haben von ihm Tempelsteuer gefordert und Jesus hat klar gemacht, Petrus, hey, die haben nicht das Recht dazu, aber damit wir ihnen keinen Anstoß geben. Und er hat die Tempelsteuer gezahlt. Ihr seht, Zivilcourage hat ganz verschiedene Facetten. Was bei Jesus rauskommt, ist, dass seine Zivilcourage, sein Mangel, seine Absenz, also die Absenz von politischer Korrektness, hat ihn ans Kreuz gebracht. Also es ist gefährlich, wenn wir heute nicht politisch korrekt sind. Beispiel Jesus und wir Christen hier in Bremgarten. Ich muss euch eine ganz schlechte Botschaft weitergeben. Jesus hat gesagt, das gilt auch für uns, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir haben die Pastoren gesehen in Kuba, wie die im Staat entgegengewirkt haben. Wie die mit weichem Herz eine harte Stirn bewiesen haben gegenüber dem Staat. Ich war in Vietnam, habe dort ein paar Pastoren aufgenommen und ein paar Gemeindeglieder. Und ich zeige euch ein Beispiel, wie es in Vietnam läuft. Der erste, den ihr gehört, der hat uns ganz in der Provinz aussen, hat er uns empfangen und hat gesagt, es ist gut, dass es in Strömen regnet. Dann ist die Polizei weniger aktiv. Und dann haben wir da ein paar Pastoren im Oberstübli oben gehabt, haben da Aufnahmen gemacht. Plötzlich geht die Türe unten. Ich habe sofort meine Filmausrüstung zusammengepackt. Es ist gefährlich in Vietnam, in der Provinz draussen. In der Stadt, da können sie Gottesdienst feiern, da ist eine relative Freiheit. Aber vor allem unter den Minderheitenstämmen kann Christi sehr gefährlich sein. Der erste Pastor, den wir gesehen haben, der hat kurz vorher eine Kirche eingeweiht mit 1300 Sitzplätzen. Aber der Preis war hoch. Aber Gott ist am Wirken in Vietnam. Da sind wir an der Grenze Nordvietnam zu China, in der Provinz aus, in einem kleinen Dorf. Wir haben mit dem Pastor geredet. Der hat eine Kirche, die ein bisschen grösser ist als der Saal. Und ich habe gefragt, wie viele Mitglieder er hat. 600. Und was wir hier sehen, das hat er nachher, irgendwie, bevor ich gegangen bin, noch schnell aus dem Handy rausgekramt, ist ein Bild von einer Evangelisation. in der Provinz raus. Ich meine, da kommt uns Augenwasser, wenn wir das sehen. Oder? Da kommen Menschen zum Glauben in grosser Zahl. Aber der Pastor muss immer wieder bei den Behörden vortragen, wird verhört und so weiter. Der Preis ist hoch. In der Schweiz brauchen wir auch Zivilcourage. Angefangen in der Ehe, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit. Ich erinnere euch, es war ein Marsch fürs Leben. Dann haben da so linke Chaoten haben da stumm gemacht. Riesentheater los, klar. Wir dürfen nicht mehr zu unserer Meinung stehen heute. Ich bin überzeugt, so wie die Behörden ticken, wird der Marsch wahrscheinlich nächstes Jahr verboten. Der Schocke-König Lederach, habt ihr vielleicht von dem gelesen? Der hat bei der Swiss den Vertrag verloren. Und das hat den Hintergrund, dass er eben auch sich für den Marsch vom Leben eingesetzt hat und an der Ehe festhaltet, wie wir es kennen. Und Swiss hat ihm den Vertrag gekündigt. Ihr seht, es hat einen Preis. Ich habe es auf unbestätigter Seite habe ich gehört, dass jetzt eine grosse andere Fluggesellschaft mit ihm einen Vertrag abgeschlossen hat. Wäre schön, wenn das stimmt und wäre typisch Gott. Abstimmung Rassismusstrafnorm haben wir hinter uns. Zugunsten eben von denen, die wahrscheinlich anders gestimmt haben als wir. Ich weiss nicht, bis jetzt rauskommt. Wenn jetzt zwei Homosexuelle hier hinkommen und mit dem Pastor wollen, dass er sie kirchlich traut. Wenn er das verweigert, ist er dann ein Hetzer. Oder wie geht das? Ihr seht, es wird nicht einfacher. Wichtig ist Motivation für Zivilcourage. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Es geht bei der Zivilcourage nicht darum, dass ich Recht habe und Recht überkomme. Es geht darum, dass ich will dienen. Es geht nicht um eine fromme Vorschlaghammer-Mentalität und so ein ungeschicktes Dreihacken mit Worten, weil ich ja schliesslich den Glauben bekennen will. Es geht um Weisheit. Zivilcourage definiert wahrscheinlich etwas vom Besten im Psalm 56. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir schon antun? Bist du schon so weit? Ja, dann kann ich jetzt Amen sagen. Nein. Frage an euch. Wer hat sie viel Courage mit der Muttermilch schon eingesogen? Niemand. Super. Wir alle anderen, wir müssen das trainieren. Jesus hat auch da ein Beispiel gegeben. Er ist getauft worden und dann ist der Geist wie eine Taube oben runtergekommen und eine Stimme vom Himmel hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und seht ihr, das ist die Voraussetzung zur Zivilcourage, ist, dass wir wissen, wer wir in Gott sind. Dass wir Bestätigung von Gott im Rücken haben, hey, es ist super, wie ich bin. Selbstwert ist eine Voraussetzung für Zivilcourage. Selbstwert, der von Gott aufgebebt worden ist. Und dort ist es ein Geschenk, wenn man schon viel von dem in sich hat, von Kindern. Aber man kann es auch ein Stück weit lernen. Jesus hat dann das Training angefangen in der Wüste, 40 Tage. Gegenüber dem Leitwolf vom Rudel. Er ist völlig an seine Grenzen geführt worden, vom Teufel versucht worden und hat dort mit Zivilcourage hat er dem eine harte Stirn geboten. Kennt ihr das auch? Also Angriff. Ich habe vorher gerade jemanden im Lobpreisteam beim Gebet gesagt, sie ist so angegriffen worden letzte Woche. Mir passiert das immer wieder. Also mir drehen manchmal Gedanken durch den Kopf, die ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die von mir sind. Unmöglich. Und wenn ich meine, dass ich charakterlich jetzt doch schon ein bisschen gereift bin, plötzlich schiesst das Zeug durch den Kopf durch, dass mir selber also nicht mehr wohl ist. Da geht es darum, mit Zivilcourage widerstehen. Auch das Negative oder das die Gefühl von, du bist nichts, du kannst nichts und wer bin ich denn überhaupt? Das sind Angriffe, wo es darum geht, mit Zivilcourage parieren. Und das ist ein Herztraining, das zum Teil das Leben lang andauert. Also Jesus hat gegenüber dem Leitwolf hat er trainiert und wir trainieren bei den Wölfen. Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und er definiert dann im gleichen Kapitel, wer die Wölfe sind, nämlich politische und religiöse Machthaber. Die Synagoge wird noch speziell erwähnt. Und weitere Wölfe können die Familie sein. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod überantworten und der Vater das Kind und die Kinder werden ihre Eltern zu Tode bringen. Das ist eine bittere Realität in vielen islamischen Ländern. Wenn dort ein Kind oder ein Junge oder ein Familienmitglied zum Glauben kommt, dann ist das eine Schande für die ganze Sippschaft. Und in vielen Ländern wird dann das Kind bedroht mit dem Tod. Oder der Christ mit dem Tod bedroht. Ich war in Pakistan, habe dort Leute getroffen, die in fremden Städten waren, inkognito, sich versteckt vor ihren Eltern. Das ist eine Realität. Gesellschaft ist ein weiterer, wo Jesus erwähnt, und ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Das meint, Gesellschaft ist ein Wolfsrudel, wo halt gegen uns steht. Wir merken es nicht so stark hier in der Schweiz, weil wir es noch relativ friedlich haben, aber in vielen Ländern erleben das Christen tagtäglich. Wir trainieren bei den Wölfen. Und wir trainieren Zivilcourage in engen Beziehungen. Wer von euch ist geheiratet? Ja, dann versteht ihr wahrscheinlich, was ich jetzt sage. Es gibt so Themen, es gibt so heikle Themen in der Ehe. Und du hast schon seit Jahren die Erfahrung gemacht, wenn ich das ansprich, dann gibt es dicke Luft. Kennt ihr das? Und dann hast du mit Jahren dir angewöhnt, ja, das Thema umschiffen und über das rede ich lieber nicht mehr. Aber der nimmt halt Schaden dran. Es ist einfach so. Zivilcourage trainieren in der Ehe heisst, dass du auch so heikle Themen couragiert ansprichst. Mit dem Risiko, das es mit sich bringt. Es muss sein. Wir kommen nicht drum herum. Trainiert das. Und ich mache euch jetzt ein bisschen Mut machen mit dem anderen, was ich jetzt noch sage. Zivilcourage trainieren wir eben auch, indem wir so Worte aufnehmen, verarbeiten und damit christlich konstruktiv umgehen. Also meine Frau, ich meine, ich hatte die Predigt schon mal und die hat sie gehört. Und die dreht also immer mehr auf, wenn ihr etwas nicht passt. Schau, da kann ich jetzt so auf Beleidigung machen. Du hast mich jetzt beleidigt. In der christlichen Szene heisst es, du hast mich jetzt verletzt. Oder? Und dann bin ich ja dann das Opfer und sie ist Täterin. Dann ist der Fall klar. Zivilcourage heisst, dass ich die Verantwortung für meine Reaktionen übernehmen. Ich bin verantwortlich. Wenn Jesus sagt, wenn ihr einen am Kessel haut, hebt noch die anderen Backen her. Was macht denn Jesus? Er gibt mir Verantwortung für meine Reaktion. Und das ist manchmal noch schwieriger, dort Zivilcourage üben. Wenn ich mich verletzt fühle, manchmal bin ich auch richtig verletzt, das kann sein. Aber meistens ist es eigentlich eher ein beleidigendes Sein, wenn wir schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind. Und wenn wir dann auf verletzt machen, ist die Gefahr, dass wir dann so einen Tanz ums goldige Kalb vom Ego machen. Und es geht dann in keiner Weise mehr um Jesus. Es geht dann nur noch um mich. Stimmt, kennen Sie die Erfahrungen? Bin ich der Einzige? Zivilcourage heisst, dass ich eine Absage erteile an die fromm verletzte Kultur und die Verantwortung für meine Reaktionen voll und ganz auf mich nehme. Und das gilt auch für das Zusammensein in der Gemeinde. Da ist der Emil Heiko spät am Abend, 11:30 vom Ältestenrat, oder wie sagt man, am Leitungsteam der Gemeinde, mit einem knallblauen Auge. Schwulle hat nicht mehr daraus herausgesehen. Seine Frau ist verschrocken und hat ihn gefragt, ja Emil, wie bist denn du zu dem blauen Auge gekommen? Dann hat Emil gesagt, ja, wir haben das Vaterunser gebetet. Hat seine Frau gefragt, ja, aber durch das Vaterunser beten kommst du zu so einem Auge? Dann hat der Emil gesagt, nein, ich habe mit dem Paul einen Streit gehabt heute Abend. Und dann, wo wir dann das Vaterunser betet haben, habe ich glaube bei dieser Passage, wo es heisst, erlöse uns von allem Übel, wahrscheinlich zufällig den Paul angeschaut. Und er hat zugeschlagen. Ich glaube, das ist nicht bei euch passiert, gell? So dramatisch geht es nicht her und zu im Normalfall. Aber dramatisch ist sie in der Bibel zum Teil trotzdem geworden. Wir lesen in Galater 2, als aber Kephas, Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Der Paulus hätte Petrus, der, der als Fels, als Fundament von der Gemeinde gesetzt worden ist, hat er in aller Öffentlichkeit zusammengestaucht. Und wisst ihr warum? Weil er ein Feigling war und weil er keine Zivilcourage hatte. Er hat nämlich mit den Heidenchristen im Frieden da so ein Schweinsfilet genossen. Und dann sind Judenchristen gekommen und er hat sich klammheimlich von den Heidenchristen zurückgezogen. Mangel an Zivilcourage. Und der Paulus, der ist dann voll an Karren gefahren. Ist euch ja aufgefallen, dass die Bibel keine Rücksichtnahme kennt auf unseren guten Ruf? Ich meine, in jeder Religion ist die eigene Ehre und Familienehre im Zentrum vor allem. Und da wird sogar gemordet für die Ehre, um die zu retten. Ja, bei uns auch noch bis vor kurzem. Duell, oder? Da hat man noch gemordet, um die Ehre zu retten. Und die Bibel ist genau das Gegenteil. Schaut einmal die Gestalten in der Bibel. Es gäbe nicht eine Gestalt, die vom Papst könnte heilig gesprochen werden. Petrus, sein Versagen in Sachen Zivilcourage, ist jetzt schon 2000 Jahre wird das überliefert und wir wissen das alle. Jesus, ist es so egal gewesen, wie der Ruf von diesen Jüngern ist? Er hätte in aller Öffentlichkeit zusammenstauchen und sagen, wie lange muss ich euch noch ertragen in eurem Unglauben? Die Bibel ist nämlich ein bisschen unbequem, denke ich. Die Bibel kennt keine Kandidaten zur Heiligsprechung. Aber das macht doch auch Mut. Die Typen sind doch gewesen, wie du und ich, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. David ist doch ein Gesalbter Gottes und weiss nicht, was alles war. Und dann wird aber eine Story berichtet von Ehebruch und Mord. Die letzten Worte von David, leset ihr mal nach. Da hat er im Salomo gesagt, hey, die 7-2 dort, die dort mich irgendwie in den Dreck gebracht haben, muss denn die noch ab, bevor sie einen natürlichen Tod sterben? Aber vordergründig hat er denen grossmütig vergeben. Das ist verrückt, he? Das steckt im Mensch drin. Die Bibel überliefert das in aller Freiheit. Also unsere Ehe ist Jesus nicht so viel von Bedeutung. Darum ist ja sowieso wichtig, wir müssen ja im Geist sterben. Das ist, der alte Adam muss sterben, dass der neue kann auferstehen. Aber das elende Luder kann beschwimmen, hat der Luther gesagt. Und mit dem Zeug nehmen wir uns umeinander. Seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Voraussetzung zu Zivilcourage ist, dass ich den Balken im eigenen Auge wahrnehme. Und dann kann ich mich um den Splitter vom anderen kümmern. ist eine Demut, Selbstwahrnehmung, Weisheit. Es geht nicht darum, zu viel Courage, um irgendein Emotionalitätsventil aufzumachen, nicht um mich selber zu profilieren, sondern zum Dienen. Galater 6, 1 könnt ihr selber noch weiterlesen. Ich mache euch Mut, mit Zivilcourage leben. Und zwar nicht so wie die drei Affen. Augen zu, Ohren zu, Maul zu. Und so Affen sagen dann noch, dort wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, ist Jesus mitten unter ihnen, oder? Aber ich kann euch sagen, Jesus ist da weit weg. Es geht darum, dass wir Zivilcourage leben in unserer generellen Berufung. Stellung nehmen, wenn unsere Werte infrage gestellt werden, auch wenn es den Vertrag mit der Swiss kostet. Auch wenn wir in den Medien durch den Dreck durchgezogen werden. Es geht darum, dass wir uns zum nicht salonfähigen Anspruch von Jesus bekennen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Und dass wir machen, was die Situation gebietet. Ich zeige euch aus Syrien ein Beispiel von einem Mann, der eben das gemacht hat. Ich komme nachher dann darauf zu sprechen. Sind gut weggekommen, Frauen, am Schluss. Ein Mann ist mir immer wieder aufgefallen. Ich habe viele Bilder und Clips zugeschickt von Syrien. Wir haben im November selber wollen hergehen, aber dann ist da der Erdogan einmarschiert und dann war es nicht mehr möglich gewesen. Darum haben wir da etwas zusammenschnipseln. Aber der Mann ist mir aufgefallen. Da mit der Knarre in der Hand. Das ist kein berufener Kämpfer. Aber er ist da mit der Knarre rumgelaufen, um den Hospitäler zu schützen von IS-Angriff. Da hat der Babys ein Kind versorgt, Brot verteilt, Babynahrung verteilt, sich um Menschen kümmert. Da ist er mit dem TÜV unterwegs, mit dem Filmprojektor. Und es ist eben so, dass die Kurden dort in dieser Region, die haben die Nase so gestrichen voll vom Islam, dass so viel sich öffnet für den Glauben. Hoffnung suchen und zum Glauben kommen. Teils durch Wunder. Man rechnet, dass etwa ein Drittel der Muslime, die dort zum Glauben kommen, die haben eine Jesus-Begegnung. Zum Teil real. Ein IS-Kämpfer hat erzählt, der sei vor ihm gestanden, hätte ihn wollen anlangen. Oder im Traum, oder wie auch immer. Grossartig, was Gott dort macht. Der Mann ist ein Held, in meinen Augen. Der hat den Impuls bekommen, wo der Erdogan eingezogen ist in Syrien, hat er ein Flüchtlingscamp bombardiert, wo wir tätig sind. Da die mobile Klinik, der Lastwagen, ist dort in diesem Flüchtlingscamp gestanden. Und der da, der Mann, hat eine halbe Stunde vor der Bombardierung irgendeinen Impuls gehabt, er müsste den Lastwagen wegfahren, in Sicherheit bringen. Gott ist dran, in allen Schwierigkeiten innen. Er ist nicht berufen zu dem, was er macht. Er macht einfach das, was vor seinen Füßen liegt. In seiner Lebensplanung war doch der Krieg nicht eingeplant, ja, meint er? Nein. Aber es hat sich ergeben und jetzt dient er dort, wo noch gefragt ist. Unter hohem Risiko. Es gibt noch andere, die mit einer spezifischen Berufung ihren Einsatz machen. Mich hat es überrascht, in Kuba zu hören, dass die Gemeindebewegung schon 300 Missionare fertig ausgebildet hat, um ins Ausland zu schicken. Menschen mit einer Berufung von Kuba aus, die selber ja genug Probleme hat, in die Welt rausgehen, das Evangelium weitergehen, wie zum Beispiel die zwei da in Haiti. Wenn Kuba schon Katastrophen ist, gibt es für Haiti gar kein Wort. Die sind berufen, dorthin zu gehen, das Evangelium weitergehen. Mit zivil couragierten Christen kann Gott viel bewegen. Ich will uns alle aufrufen. Erstens, sind dich darauf auf die Wertschätzung, die Gott für dich hat. Du bist auch nicht eine Person, wo der Papst für heilig sprechen. Ich auch nicht. Du hast deine Macken. Ich auch. Vielleicht habe ich mehr als du. Du hast deine Stärken. Du bist einfach, wer du bist. Und genauso wie du bist, hast du die Wertschätzung von Gott. Er versucht da und dort zu korrigieren, dir zu helfen. Aber besinne darauf, ich bin wertgeschätzt durch Gott. Lass dich anstecken vom Heiligen Geist, auch dann, wenn er dich anschliessend in die Wüste führt. Wir haben manchmal so eine Raketenmentalität und denken, wenn wir da irgendwie ein Erlebnis mit Gott haben, dann geht die Post ab. Das haben wir zu Dietikern immer wieder gemeint. Es ist wieder so eine Welle gekommen. Und dann, ich habe dann versucht, irgendwie das zu integrieren, aber dann hat es so nicht gehabt, die haben gemeint, das ist es jetzt und das führt zur Erweckung. Und dann sind wir desillusioniert worden. Ihr explodiert da ja auch noch nicht, oder? Das ist normal. Ich habe eine Predigt vorbereitet, eben zum Thema, zu dem Thema, das ich jetzt erwähnt habe. Und dann habe ich in der Nacht einen Traum gehabt. Ich träume praktisch fast nie und schon gar nicht, dass ich das Gefühl habe, es hat mit Gott zu tun. Aber ich habe ein Flugzeug gesehen, ein Passagierflugzeug. Das ist langsam gestartet und dann ist es auf einmal steiler geworden, hat einen Strömungsabriss gehabt und ist runtergefallen. Auf den Kran rauf. Die Schnauze hat vorne runtergelampt, der Heck hinten runter. Das Zeichen für mich, die Menschen sind gerettet gsi in dem Flugzeug innen. Aber was mir gezeigt hat, unser Leben geht nicht steil rauf. Als Christen haben wir keine Raketenmentalität. Auch wenn wir mal ein gewaltiges Gotteserlebnis haben. Wenn wir wollen, Menschen von einem Ort zum anderen bringen, dann geht es langsam. Unsere Reifung, unsere Entwicklung geht langsam. Mit Hindernis und Umweg. Das wollte ich auch mal noch predigen. Wirkst du mal dann? Und darum mache ich euch Mut. Macht es nicht wie die drei Affen. Augen auf, Ohren auf, Maul auf. Vielleicht gibt es gerade in der Ehe eine Übung heute Nachmittag. Das ist doch gut, oder? Und behaltet Psalm 56 im Kopf. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir schon antun? Und wenn du die ganze Predigt vergisst, behalt den Vers einbrennt in deiner Seele. Ich darf noch beten zum Abschluss. Jesus Christus, danke für das grossartige Beispiel, wo du uns gegeben hast. Du bist nicht als Superman gekommen, du bist nicht als Lichtgestalt gekommen, sondern du bist als Mensch gekommen, und bist ganz Mensch gewesen. Auf vielen Umwegen. Über Krippen, zur Flucht, Ägypten, was du alles ausgehalten hast. Du hast uns können ein Beispiel geben aus dem heraus, wie es eben als Mensch ist zum Leben. Danke für das Beispiel. Danke auch für das Training, das du uns vorgemacht hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem von uns begegnest, der auch in so einem Wüstentraining ist. Wo auch in so einer Situation ist, wo es jetzt darum geht, Mut zu haben, ein Maul aufzumachen. Mut zu haben, zu der eigenen Reaktion die Verantwortung übernehmen. Wir bitten, Herr, dass du da eine Freisetzung gibst. Und wir bitten, dass du uns hilfst, unter den Wölfen zu leben, uns zu bewähren, mit Mut voranzugehen. Und wir bitten auch jetzt im Besonderen für die Christen, die wir da jetzt mitbekommen haben im Film, die unter schwierigeren Umständen ihren Glauben konsequent leben. Wir bitten, dass du deine Hand über ihnen hast, sie schützt und dass du sie immer mehr noch deine grossartige Macht erleben lässt. Und das Gleiche bitten wir auch für uns hier in der Schweiz. Amen.